Ja, wir starten heute mit der Predigt in den Römerbrief. Und es ist ja dann auch wichtig, so ein bisschen was auch über den Römerbrief erst einmal zu erfahren, bevor wir dann auch ganz gezielt ab nächsten Sonntag in die Predigtreihe einsteigen. Aber dennoch, auch der Römerbrief im ersten Kapitel, die ersten 15 Verse, gehören ja zu diesem Römerbrief. Und die wollen wir uns jetzt miteinander anschauen. Und ich bitte euch noch einmal zur Ehre Gottes dazu aufzustehen. Römerbrief, Kapitel 1, bis 15, die Verse 1 bis 15, ich lese nach der Übersetzung Schlachter 2000. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden. Amen. Bis dahin. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Satz: Ein Evangelium ohne Christus ist kein Evangelium, es ist kraftlos. Den Brief an die Gemeinde in Rom verfasste Paulus mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit während seiner dritten Missionsreise ungefähr im Jahr 57 nach Christus, als er in Korinth war. Außergewöhnlich ist, und das, wenn ihr gut zugehört habt oder mitgelesen habt, dann ist außergewöhnlich, dass er diesen bedeutenden Brief an die Gemeinde in Rom, dass er diese Gemeinde nie persönlich besucht hat. Beziehungsweise, dass er sie nie persönlich besuchen konnte. Er wurde immer durch irgendetwas aufgehalten. Er wollte es mehrere Male, doch es gelang ihm nicht. Aber auch entgegen seinen eigenen Wünschen und Plänen sah der Apostel diesen Umstand als Gottes Wille und nahm es, ohne darüber zu murren, an. Dass er die Gemeinde in Rom jedoch bisher nicht persönlich besuchen konnte, führte aber nicht dazu, dass er diesen Teil der Gemeinde Jesu weniger liebte oder schätzte, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe eher den Eindruck, wenn man diese Worte sich genau, wenn man sie liest und auch zwischen den Zeilen so ein bisschen liest, dann hatte ich den Eindruck, dass er gerade deswegen, weil er die Gemeinde im Gegensatz zu den anderen Gemeinden eben noch nicht persönlich besuchen konnte, er ihnen unter der Leitung des Heiligen Geistes diesen so besonders ausführlichen Brief geschrieben hat, der nicht zuletzt durch seine besonderen, auch heilsgeschichtlichen Aussagen für die Gemeinde des Herrn durch alle Zeitalter hindurch eine solch große und besondere Bedeutung hat. Wisst ihr, ihr Lieben, wenn wir den Römerbrief nicht wirklich sorgfältig und im Zusammenhang mit der gesamten Schrift betrachten und es vielleicht dazu noch versäumen, ihn ohne Gebet zu lesen, dann kann es ganz leicht geschehen, dass wir den Eindruck gewinnen, dass es dem Apostel in diesem Brief hauptsächlich um die Gegenüberstellung von Gesetz und Gnade geht oder um Erwählung oder also die Lehre von der Prädestination oder speziell und in besonderer Weise nur um Israel. Das stimmt aber nicht. Ich hoffe, dass wir im Verlauf dieser Predigtreihe über die 16 Kapitel des Römerbriefes dass das ganz und gar nicht so ist, dass das unsere Erkenntnis daraus ist. Es mag vielleicht den einen oder anderen überraschen, aber das Kernthema des Römerbriefes ist auch nicht Lehre, sondern es ist zum einen das Evangelium und zum zweiten wird uns im Römerbrief konkret die Gerechtigkeit Gottes aufgezeigt und sorgfältig erklärt. Und bei mir hat das etwas ganz Wunderbares ausgelöst. Und zwar, als ich das gelesen habe, studiert habe und auch unser Sohn Daniel mir eine Hilfe, gerade in Bezug auf dieses erste Kapitel des Römerbriefes, gestellt hat, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und es hat in mir eine große Befreiung bewirkt, zu wissen, dass wenn ich die Gerechtigkeit Gottes in meinem Herzen wirklich endlich als Gerechtigkeit, die unumstößlich ist, auch wenn mein Verstand blockt und ich immer wieder in der Gefahr stehe, meine Gerechtigkeit oder mein Gerechtigkeitsempfinden mit der Gerechtigkeit Gottes in Einklang zu bringen, dass ich dann immer wieder scheitern werde. Aber erst dann, wenn ich auch Dinge, wo ich sage, ich kann sie nicht verstehen, sage, aber es ist trotzdem gut und gerecht, weil Gott es so wollte und entschieden hat, dann entsteht dadurch eine Freiheit. Dann entsteht dadurch ein Ja zu Gottes Wegen und zu seinen Entscheidungen, ohne dass unser Gewissen dadurch belastet wird. Und das ist bei mir geschehen. Und deswegen bin ich so dankbar im Nachhinein, dass ich dran war, dieses erste Kapitel des Römerbriefes auszulegen, beziehungsweise darüber zu predigen, zumindest die ersten 15 Verse. Also im Römerbrief geht es hauptsächlich um das Evangelium und es geht um die Gerechtigkeit Gottes im Gegensatz zu unserer menschlichen Gerechtigkeit. Doch selbst der gottesfürchtigste Mensch wird wohl nie zu 100% Gottes Gerechtigkeit verstehen, aber eben durch den schriftgemäßen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus erhält der gottesfürchtige Mensch doch zumindest einen nicht geringen Teil Erkenntnis in Bezug auf den Unterschied zwischen Gottes Gerechtigkeit und unserem Gerechtigkeitsempfinden. Evangelium und Gottes Gerechtigkeit, beides ist ohne Jesus Christus undenkbar, es ist unmöglich. Auch wenn der Name Jesus Christus im Römerbrief vielleicht etwas geringer oder weniger genannt wird als in anderen Büchern des Neuen Testamentes, ist der Sohn Gottes der absolut zentrale Punkt des gesamten Römerbriefes. Der Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom zeigt der Gemeinde des Herrn für alle Zeit ihres Wirkens, was das ursprüngliche und vor allem das allein Christus zentrierte Evangelium und dessen bibeltreue Verkündigung bewirkt und welches die Gerechtigkeit ist, die allein von Gott anerkannt wird, nämlich die Gerechtigkeit, die allein aus dem Glauben an den Sohn Gottes kommt und an sein stellvertretendes Opfer am Kreuz. Denn der Herr Jesus ist es, der für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist, und er allein kann dem Menschen das Heil bringen. Es ist dem Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem sie selig werden sollen, als allein durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, den gekreuzigten und auferstandenen, hoch erhöhten Herrn. Nun, in unserem Text stellt sich der Apostel selber als Knecht Jesu Christi und gleichzeitig aber auch als ein von ihm persönlich berufener Apostel vor. Apostel gleich Gesandter. Indem sich Paulus hier aber gleich zu Beginn des Briefes selbst als Knecht bezeichnet, gesteht er ein, dass er auch trotz seiner apostolischen Berufung selbst unter der Autorität eines Höheren steht, nämlich unter der Autorität Gottes in Jesus Christus. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den uns der Apostel hier gleich vor Augen stellt. In dem Moment, wo wir uns nicht nur Kinder Gottes nennen, sondern hoffentlich auch Knechte und Mägde des Herrn, indem wir uns zu unserem Dienst für den Herrn bekennen und stellen, erkennen wir eben an, dass wir eine höhere Autorität haben, nämlich der Herr Jesus Christus über uns, und zwar in allen Dingen des Lebens. Nicht nur, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen oder wenn wir sein Wort lesen. Nein, auch im Alltag, im Beruf, in der Schule, in der Universität, überall ist der Herr unsere höchste und übergeordnete Autorität. Das bezeugt der Apostel hier eindeutig. Paulus, ein vielleicht der wichtigste in Anführungsstrichen Apostel, und doch sagt er, ich bin nur ein Knecht. Die hohe Autorität hat allein der Herr Jesus Christus. Ich hoffe, dass das auch bei uns, bei mir und besonders auch bei allen Brüdern der Fall ist, die die Verantwortung haben, das Wort des Herrn zu verkünden. Dass sie wissen, Christus ist die hohe Autorität und nicht sie. Ulf hat eben gebetet, Herr, wir bitten auch darum, dass wir, unser Ich, unser alter Adam, unsere sündige Natur immer mehr abnimmt und du in uns zunimmst, dass wir dir wirklich Stück für Stück ähnlicher werden, in dein Bild umgestaltet werden. Das ist es, was der Herr möchte. Aber es liegt auch immer an uns, inwieweit wir das zulassen. Und da ist eben auch die Frage, die ich uns alle heute Morgen hier an dieser Stelle auch hier zu Anfang fragen möchte. Ist der Herr Jesus Christus wirklich dein Herr, dem du dich unterstellst? Oder ist er lediglich jemand, an den du glaubst und dessen Wirkung du auch gar nicht in Frage stellst? Und du stellst auch nicht seinen Tod und seine Auferstehung in Frage. Vielleicht bist du auch jemand, es gab da mal so einen Film, ich bin nun nicht gerade von christlichen Filmen der größte Befürworter, zumindest nicht von den meisten, aber hier ging es darum, dass der Inhalt dieses Filmes war, ob man wirklich Nachfolger des Herrn ist, ob der Herr wirklich dein Herr ist, der dich leitet und die Führung deines Lebens übernommen hat, oder ob du vielleicht nur ein Fan von Jesus bist. Wichtig ist, dass der Herr Jesus Christus dein Herr ist, der dich leitet und dessen Autorität du über dir als die höchste anerkennst und dem du dich freudig unterstellst und nicht gezwungenermaßen. Ist der Herr Jesus Christus wirklich dein Herr, dem du dich unterstellst, dem du dich unterordnest, dem du gehorsam bist, unabhängig davon, was er von dir verlangt oder was er in dein Leben hineinstellt? Für Paulus war die Erkenntnis Gottes und seine Berufung zum Apostel etwas sehr, sehr Großes und Bedeutendes, durchaus. Und weil es für ihn so wichtig war und weil er erkannt hatte, wer Christus ist und vor allem, was Christus bewirkt hat und dass die Verkündigung seines Evangeliums das Größte für ihn ist und er, der Herr Jesus, ihn ja auch persönlich dazu berufen hatte, bei der Begegnung nach Damaskus, war er bereit, auf fast alles andere ganz komplett zu verzichten. Wenn wir uns einmal erinnern an eine andere Predigt vor einigen Monaten, wo es darum ging, dass der Apostel Paulus sagt, ich achte das alles für Schmutz, was mir vorher zum Gewinn war. Das war nicht, und das ist ja eine der größten Lügen überhaupt, wenn jemand sagt, ja, also wenn du Christ bist und wenn der Herr Jesus wirklich dein Herr ist, die höchste Autorität in deinem Leben, dann musst du auf alles verzichten, du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht. Und das ist die größte Lüge überhaupt, das stimmt nicht. Sondern der Herr zeigt immer auf, in deinem und in meinem Leben, ganz individuell bei jedem von uns, was hinderlich ist, um ihm so zu folgen, dass wirklich Segen daraus fließt. Er nimmt nie etwas weg, sondern er deckt immer auf. Und dann in seiner Majestät fordert er uns auf, diese Dinge freiwillig zu lassen, weil sie uns hindern, dass Gott den vollen Segen, den er uns zuteil werden lassen will, nicht ausschüttet, solange dieses vielleicht zwischen Gott und dir steht. Und wenn wir gar nicht hören wollen, bevor das Ganze dann rückwärts geht oder sogenannt den Bach runtergeht, dann greift Gott manchmal auch ein und tut es gegen unseren Willen und trennt etwas oder nimmt etwas weg. Aber wenn wir auch das dann annehmen, auch vielleicht manchmal mit ein bisschen Murren innerlich, dann werden wir sehen, am Ende ist wie immer die Erkenntnis, es war das Beste, was uns passieren konnte. Aber wir müssen es dem Herrn zutrauen, dass es auch wirklich das Beste für uns ist und dass er das Beste für uns will. Nun, Paulus war bereit, auf fast alles andere zu verzichten, auf irdische Güter, auf Familie, auf Ruhm, auf Freunde und so weiter. Das bedeutet nicht, dass wir keine Freunde haben sollen. Aber bei Paulus war es so, dass sein altes Umfeld, in dem er sich bewegte, er war ja ein sehr Gelehriger, Gamaliel, einer der bedeutendsten Lehrer Israels, war sein persönlicher Mentor gewesen, das hat er alles weggelassen, weil er wusste, es hindert mich daran, dem Herrn so zu folgen, wie er es für ihn bestimmt hat und sich einzig und allein dem Evangelium zu widmen. Paulus war bereit dazu. Und wir sehen ja, welcher Segen aus der Wirkung, aus dieser Hingabe von Paulus an den Herrn daraus geflossen ist. Einer, nicht alle anderen Briefe auch, aber gerade der Römer gilt als einer der bedeutendsten Briefe, die der Apostel unter der Anleitung des Heiligen Geistes geschrieben hat. Gott hat ihm nichts verboten, er hat es freiwillig aufgegeben, weil er die Erkenntnis hatte, dass Christus das Höchste in seinem Leben ist und alles andere hat dahinter zurückzutreten. Wie sieht es bei dir aus? Du kannst relativ sicher sein, dass Gott von dir nicht den Verzicht fordert, zu dem er Paulus bereit gemacht hatte. Aber ist dir vielleicht das Wenige, was der Herr von dir persönlich verlangt, es um seinetwillen zu lassen oder von ihm verändern zu lassen, ist dir das vielleicht schon zu viel? Sagst du schon zu dem Wenigen, was er in deinem Leben ändern möchte, zu seiner Ehre und zu deinem Besten, dass dir das einfach zu viel ist, dass dir das zuwider ist? Du möchtest es einfach nicht. Das kannst du tun. Gott in seiner Größe, Majestät und auch Souveränität sagt es trotzdem, gut, dann soll es so bleiben. Und dann heißt es, der Mensch wird dann aber ernten, was er gesät hat. Das heißt, du wirst die Früchte ernten, die du dann gesät hast und nicht die der Herr gesät hat. Das ist die Konsequenz, die daraus ist. Der Apostel konnte das freiwillig aufgeben, er konnte Gott gehorsam sein, er hat sich verändern lassen und wir sehen am Ende an seinem Leben das wunderbare Ergebnis. Und genau so ein Ergebnis, vielleicht in etwas anderer Form, steht aber auch über deinem Leben. Aber es liegt auch an dir ein ganzes Stück weit, inwieweit Gottes Segen in deinem Leben voll zum Zuge kommt, sodass auch von dir Ströme des lebendigen Wassers ausgehen für andere oder auch nicht. Es liegt wirklich daran, inwieweit du Gott gestattest, wirklich der Herr deines Lebens zu sein, die oberste Autorität zu sein. Das liegt an dir. Ihr Lieben, wenn wir das Evangelium im Griechischen, dieses Dynamit Gottes verkünden, dann ist es so enorm wichtig, dass wir es schriftgemäß tun. Es ist so wichtig, dass wir das schriftgemäß tun, also den Menschen wirklich das verkünden, was in der Bibel steht. Und am besten tun wir das, indem wir Gottes Wort wörtlich zitieren. Wir tun gut daran, wenn wir es gar nicht erst versuchen, die biblischen Tatsachen und Berichte manchmal so mit eigenen Worten so ein bisschen auszuschmücken, um sie für Menschen vielleicht noch ein wenig interessanter zu machen. Ich habe das schon gehört auch, dass Menschen anfangen, eine Bibelstelle zu zitieren und plötzlich interpretieren sie da Dinge hinein und wieder schmücken das so aus, dass es dann also eigentlich mehr Menschenwort ist, als dass es das direkte Wort Gottes ist. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es bei den Menschen nicht durchdringt und wenn die Menschen uns vielleicht überhaupt nicht mehr verstehen dann oder sagen, was sind das für irrwitzige Gedanken. Das kann passieren, wenn wir hauptsächlich unsere Worte benutzen. Denn es ist ja nicht gesagt, Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert, wenn wir es ausschmücken und wenn wir es interessanter für die Menschen gestalten, dann nicht. Sondern die Verheißung, Gottes Wort ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert, bis es durch das sogar Seele, Mark und Bein durchdringt. Das heißt, das Tiefste, das Innerlichste des Menschen erreicht, wenn wir Gottes Wort alleine verkünden und nicht dauernd das irgendwie versuchen auszuschmücken oder interessanter zu machen. Macht das, tut das und ihr werdet sehen, dass daraus Frucht entstehen wird. Paulus schreibt in Vers 2, dass das Evangelium auch nichts Neues ist. Wenn wir uns manchmal anschauen, im Fernsehen oder wie auch immer, so sehr große, mega bekannte Gemeinden, nicht alle, aber leider sehr viele, da hat man das Gefühl, sie vermitteln den Menschen etwas Neues. Was dabei neu ist, ist oftmals die Erscheinungsform der Prediger oder die Art und Weise, wie sie sprechen, manchmal in welchem unheiligen Jargon sie sprechen. Oder dass 60-Jährige wie 18-Jährige über die Bühne springen und meinen dann, dadurch kommen sie bei den jungen Leuten besser an. Der Herr Jesus hat das nie getan und die Apostel auch nicht. Sondern sie haben immer schriftgemäß das Evangelium verkündet. Und wir werden auch heute im Evangelium nichts Neues mehr finden. Wenn heute jemand sagt, er hat im Evangelium noch etwas Neues gefunden, was noch nie einer vorher gefunden hat, und da gibt es nicht wenige, die das auch tun, dann seid vorsichtig. Die Bibel ist ein abgeschlossenes Erbe mit den 66 Büchern. Da kommt nichts Neues mehr. Sondern was wichtig ist, was immer schon wichtig war, aber was je näher die Wiederkunft des Herrn ist, immer wichtiger wird, ist, dass wir wirklich das, was Gott uns in seinem ewigen Wort und Erbe hinterlassen hat, verinnerlichen, es immer mehr konkret und penibel genau in unserem Leben umsetzen und gehorsam sind. Neues brauchen wir nicht und gibt es nicht und werden wir auch nicht finden. Das letzte Buch der Bibel ist die Offenbarung. Und da hat Gott uns einfach auch ein Stück weit gezeigt, nicht nur was sein wird, sondern Rudi hat das letzte Woche so schön gesagt, in mindestens 8 bis 10 Kapitel der Offenbarung zeigt Gott uns den Einblick in den Himmel, was uns an Herrlichkeit erwartet. Und da müssen wir keine Angst vor haben, da sollen wir uns drauf freuen als Kinder Gottes. Also nichts Neues, das sagt der Apostel deutlich, sondern das Evangelium, was ich euch verkünde, war gegründet im Alten Testament, weil da geht ein roter Faden von Christus durch bis zu seiner Geburt. Das ist das, was Paulus verkündet hat, was die anderen Apostel und Evangelisten verkündet haben. Wir haben im Vers 2 gelesen, das ist nichts Neues, was sie verkünden, sondern was vor langer Zeit durch die Propheten des Alten Testamentes in der Weise verkündet wurde, wie das da eben möglich war, weil Christus ja noch nicht geboren war. Das ganze Alte Testament ist in großen Teilen nichts anderes als Vorschau auf das Evangelium durch Christus. Nichts anderes. Durch alle Schriften des Alten Testamentes zieht sich dieser von mir eben benannte rote Faden auf den Gesalbten Gottes, auf den Messias, auf den Sohn Gottes. Und das ist nichts anderes, ihr Lieben, als Evangelium. Die frohe Botschaft von der möglichen Errettung, der Mensch muss sie annehmen, die allein durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt. Und der Kernpunkt des Evangeliums ist eben auch nicht Lehre, sondern einzig und allein der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und deswegen sagt die Bibel auch, jeglicher Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, wahrhaftiger Mensch, wahrhaftiger Gott, gestorben und auferstanden, dieser Geist ist der antichristliche Geist und nicht der Heilige Geist. Wenn wir also das Evangelium verkünden, dann muss der Kern, der Schwerpunkt der Botschaft immer der Herr Jesus sein. Es muss Christus-zentriert sein. Menschen sollen durch das Verkünden des Evangeliums den Herrn erkennen und das, was er durch sein Opfer eben erwirkt hat. Wer es annimmt, die Errettung von der ewigen Verdammnis zum Leben, zum ewigen Leben in Christus Jesus in der Gegenwart Gottes. Und deshalb müssen wir Ihnen Folgendes mitteilen und ich hoffe, dass die folgenden Punkte für uns bereits zu einer unumstößlichen Gewissheit geworden sind. Der Sohn Gottes war in seiner irdischen Herkunft nach wahrer Mensch. Und weil das so ist, kann er auch wirklich jeden Menschen verstehen und Mitleid mit ihm haben. Aber nicht nur das, sondern er kann ihm deswegen eben auch beistehen in jeder Situation und er kann und will ihm Kraft zum Überwinden schenken. Wir schauen uns einmal 2 Bibelstellen an. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Das ist Hebräer 2, Vers 18. Das steht jetzt da unter. Ja. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Der Herr Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Aber seine irdische Person war wahrer Mensch. Und das ist wichtig, weil sonst würde das hier nicht stimmen. Sonst könnte er sich nicht in uns hineinversetzen. Egal in welcher Situation du dich jetzt befindest oder egal welche Situation vielleicht auch noch auf dich zukommt. Der Herr Jesus kann dich verstehen. Er versteht dich, weil er selber gelitten hat in allem, worin du vielleicht leiden wirst oder auch versucht wirst. Und die zweite Stelle ist Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde blieb, ihr Lieben. Versteht ihr? Er hat alles in Perfektion, sündlos überwunden. Wir könnten niemals zu jemandem gehen und uns wirklich, dass er sagt, ich kann dich bis ins kleinste Detail verstehen und nachempfinden, wie es dir geht, weil jeglicher Mensch auch ein Versager ist. Aber der Herr Jesus Christus nicht. Er ist der Sieger, der ewige Sieger von Golgatha, perfekt ohne Sünde. Und deswegen kann er dir beistehen. Und er will es auch. Jesus Christus, der Sohn Gottes, verkörpert die Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen. Er war ein Nachkomme Davids, haben wir im Text gehört, der circa 1000 Jahre zuvor König über Israel war. Er ist ja eigentlich, so würde ich mal sagen, der bekannteste König Israels. Wenn man heute selbst Menschen aus der Welt fragt, David, das ist schon eigentlich noch ein Begriff, zumindest bei einigen Generationen. Gott hatte dem David verheißen, dass er aus seinen Nachkommen den endgültigen, letzten weltweiten König kommen lassen würde, den Messias. Und wie gesagt, Gottes Wort, 3268 Verheißungen, meine ich, die wortwörtlich eingetroffen sind. Und das ist eine der bedeutendsten Verheißungen, die auch jeder nachprüfen kann. Wo es steht, 2. Samuel 7, 11 bis 16. Seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe, und ich habe dir vor all deinen Feinden Ruhe verschafft, Gott an David. Das steht im Samuel. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Steht ihr nicht, David baut dem Herrn ein Haus, das wollte er ja, und dieses sichtbare Haus hat dann Salomo gemacht, sondern der Herr sagt hier zu David, ich baue dir ein ewiges Haus. Und das ist nämlich das in Christus. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreiches auf ewig befestigen. Dieser Satz ist der Kernsatz. Sonst könnte man immer noch sagen, ja, damit ist ja Salomo gemeint. Nein, hier unten steht, werde ich den Thron seines Königreiches auf ewig befestigen. Nun wissen wir, dass niemand ewig lebt, weder David und auch nicht Salomo. Hier, das ist die Schau auf Christus. Davids eigenes Leben, seine Herrschaft, sein Leid und seine Nöte, aber auch sein Ruhm und seine Herrlichkeit, war in vieler Hinsicht eine Vorschattung, die auf den Messias, den Sohn Gottes, hinwies. So auch, zeige ich jetzt nicht an, könnt ihr mal aufschlagen, im Psalm 2, Psalm 22 und besonders auch Psalm 110 wird das so ganz deutlich dargestellt. Und der Herr Jesus Christus ist eben nicht nur Mensch gewesen, er ist auch Gott. In Vers 4. Ihm ist, nachdem er von den Toten auferstanden ist, haben wir im Predigttext, die Macht gegeben worden, die dem Sohn Gottes zukommt. Paulus sagt hier nicht, dass der Herr Jesus erst durch die Auferstehung zum Sohn Gottes wurde, sondern er verbindet vielmehr zwei großartige Wahrheiten über seine Auferstehung. Das leere Grab ist die feierliche und öffentliche Ankündigung, wer Jesus Christus ist, nämlich der Sohn Gottes, den der Tod nicht halten konnte. Die Auferstehung beseitigt wohl auch hoffentlich den letzten Zweifel daran, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und seine Auferstehung und Himmelfahrt waren sein Weg zu dem Ehrenplatz, der ihm zukommt, nämlich zur Rechten Gottes des Vaters zu sitzen und dass er somit unvergleichlich hoch erhöht ist und den Namen bekommen hat, der bedeutender ist als jeder andere Name und vor dessen Angesicht sich einmal alle Knie beugen werden, die der Gottesfürchtigen und auch die der Gottesleugner. Ich habe da für uns zwei Bibelstellen. Einmal aus Epheser 1. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Das ist der Herr Jesus Christus.
Und eine zweite Stelle. Nee, die geht noch weiter. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das war die erste Stelle. So. Und jetzt die zweite. Und in seiner äußeren Erscheinung, der Herr Jesus Christus, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Wir sehen also bis hierher, Paulus verkündigt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom das Evangelium. In ganz deutlicher und krasser Weise. Für ihn bedeutet das Evangelium, und ich hoffe auch für dich und mich, nämlich zwei maßgebliche Dinge. Die Verkündigung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus und wer er ist, und die Einladung an alle Menschen auszusprechen, wirklich diese Einladung hoffentlich, nicht die Drohung, sondern die Einladung an die Menschen auszusprechen, sich freiwillig in Demut und von Herzen dem Sohn Gottes unterzuordnen, sich vor ihn zu knien und um die Vergebung ihrer Lebensschuld zu bitten, damit sie dadurch zu einer neuen Kreatur werden nach der Verheißung des Wortes Gottes, aus Wasser und Geist, mit dem Heiligen Geist versiegelt werden und somit für die Ewigkeit gerettet sind. Und niemand, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, wird uns weder von der Liebe Gottes trennen können und uns schon gar nicht aus seiner allmächtigen Hand reißen. Und dieses, ihr Lieben, zu verkünden, dazu hat uns der Herr berufen, so wie der Apostel Paulus das getan hat. Zuerst waren es die 12 Urapostel, dann war es Paulus und die Verkündiger und Evangelisten jeglicher Zeitepochen. Aber danach jedes wahrhaftige und aus Gottes Geist wiedergeborene Gotteskind bis heute, bis zu dieser Stunde und auch für die Zeit, bis der Herr Jesus wiederkommt. Wenn wir den Text weiter betrachten, erfahren wir, dass Paulus von Gott schon eine besondere Berufung erhalten hatte, nicht nur bei den Juden das Evangelium zu verkünden, sondern von dem Herrn in besonderer Weise zu einem Apostel für alle Völker, das heißt eben auch für die Heiden, berufen wurde. Und hier, ihr Lieben, ist eine ganz tiefe geistliche Erkenntnis, eine sehr bedeutende Erkenntnis. Mit der Aufforderung, die Gott hier an Paulus gibt, der Herr Jesus hier an Paulus gegeben hat, nämlich nicht nur ausschließlich die Juden, sondern nur auch an die Völker, an alle Völker und Nationen. Und wenn ich das recht verstanden habe, und ich bin sehr sicher, dass ich das recht verstanden habe, dann beginnen hier im Römerbrief die Zeiten der Nationen. Also ein ganz wichtiger heilsgeschichtlicher Punkt. Was so viel bedeutet eben, dass Gott in seiner Gnade das Heil, welches ursprünglich nur Israel zugedacht war und welches allein eben in Jesus Christus ist, jetzt nicht mehr ausschließlich nur den Juden gelten sollte, sondern das Heil nun in Christus auch den Heiden angeboten werden sollte. Hier beginnen die Zeiten der Nationen. Und diese Anordnung Gottes hat eben diese große heilsgeschichtliche Bedeutung, auch für die Endzeit, denn wir lesen in Römer 11, 25, kommen wir in der Predigtreihe drauf, aber in diesem Zusammenhang muss diese Stelle kommen. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dies Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Versteht ihr diese große heilsgeschichtliche Bedeutung? Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Das wird aufgehoben einmal von Gott. Und jetzt kommen die Zeiten der Nationen, dass Gott auch den Heiden, also auch uns, das Evangelium anbietet. Und Gott weiß die Zahl derer, die einmal zum Glauben kommen. Und wenn diese Zahl erreicht ist, dann ist die Vollzahl der Heiden erreicht. Das können wir in anderen apostolischen Briefen lesen. Und dann kommt der Herr Jesus wieder. Also wir sehen hier ganz tiefes
heilsgeschichtliche Geschehen, gleich in den ersten 15 Versen des Römerbriefes. Die Verkündigung des Evangeliums an alle Menschen ist aber nicht einfach der Auftrag der Urapostel und von Paulus geblieben, sondern das ist und bleibt auch der wichtigste Auftrag für die wahrhaftige Gemeinde des Herrn für alle Zeit bis zu ihrer Entrückung. Und so soll auch uns die heutige Predigt noch einmal ein Stück weit mehr dazu ermutigen, das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus mutig zu verkündigen, und möge uns sein lebendiges Wort auch gleichzeitig persönlich stärken, damit wir uns jederzeit zu ihm bekennen. Dein persönlicher Zeugendienst und der auch der gesamten Gemeinde Christi weltweit, und ich meine jetzt nicht nur die Namenschristen, sondern die wahrhaftigen, wiedergeborenen Christen, und da gibt es nur eine weltweite Gemeinde von, aber eben auch diese Ortsgemeinde und dieser Versammlungsort, die sollen nach Gottes Willen und Wohlgefallen ein Stück weit dazu beitragen, dass diese Vollzahl der Heiden endlich erreicht wird, sodass folglich der Herr Jesus Christus wiederkommt, damit seine Gemeinde dann endlich auch dort ist, wo er persönlich bereits ist. Durch seinen Geist ist er ja bei uns alle Zeit bis an das Ende dieser Tage, aber persönlich, also er selber leiblich, ist ja im Himmel. Und das soll uns wirklich doch ermutigen, das soll uns ermahnen, aber das soll uns auch stärken und trösten, dass das so ist. Und ganz am Anfang bin ich kurz darauf eingegangen, dass ich erwähnte, dass der Apostel Paulus bis dato nie persönlich in der Gemeinde in Rom war, sich aber trotzdem mit dieser Gemeinde durch das Band des Heiligen Geistes und der durch ihn gewirkten Liebe für alle wahrhaft gläubigen Kinder Gottes sehr eng verbunden wusste, obwohl er nie da war. Zu der Gemeinde in Philippi hatte er ja auch dieses besondere Verhältnis, von denen er auch nur Liebesgaben annahm. Aber trotzdem war er geistlich mit dieser Gemeinde genauso verbunden wie mit allen übrigen Gemeinden, obwohl er nie da war. Er schreibt ab Vers 8 folgende Verse darüber, dass es sein Wunsch ist, sie selbst zu besuchen, weil er ihnen auch persönlich das Evangelium verkünden wollte. Und parallel dazu wollte er ihnen gerne ebenfalls auch seine persönlichen Erfahrungen innerhalb seiner Christusnachfolge mitteilen. Aber auch er selbst erhoffte sich, wenn wir genau zugehört haben, er erwartete von diesem Besuch ebenfalls Stärkung und Tröstung. Das kommen wir uns nochmal anschauen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Steht hier auch, der Apostel verstand sich nicht darin, nur zu predigen und praktisch nur zu geben. Er wusste auch immer wieder selbst zu nehmen, durch die Gemeinschaft der Gläubigen, durch die Versammlungen. Und das ist so ganz wichtig, auch bei dir und mir. Diese Gemeinschaft. Und nicht nur davon auszugehen, wenn wir den Herrn bekennen und das Evangelium verkündigen, dass wir dann nur die Geber sind. Ihr Lieben, wenn ihr das wirklich tut und das auch in Gebet tut und von ganzem Herzen tut, dann werdet ihr jedes Mal, wenn ihr den Herrn bezeugt und bekannt habt, jedes Mal, wenn ihr Gottes Wort, das Evangelium verkündet habt, werdet ihr die sein, die als die Gesegneten gehen, die eine große Freude in ihrem Herzen haben, die Frieden in ihrem Herzen haben, auch trotz mancher Anfeindungen, die ihr erfahren werdet. Ihr werdet als Sieger das Feld verlassen. Das ist die Verheißung und Verkündigung unseres Herrn. Auch der Apostel Paulus war sich dessen bewusst, dass jeder, auch er, die Gemeinschaft mit anderen wahrhaftigen Christen zur Stärkung des eigenen Glaubenslebens unbedingt brauchte. Ob Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat, wissen wir nicht mit Sicherheit. Es spricht wirklich vieles dafür, aber letztlich wissen wir es nicht genau. Aber allein die Erkenntnis aus diesen Versen, die wir jetzt hier lesen, unterstreichen die Aussage des Hebräerbriefes aus Kapitel 10, wo es dann heißt, Hebräer 10, 24, 25, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Seht ihr, Paulus wusste das. Und deswegen hat er sich so darauf gefreut, auch diese Gemeinde in Rom persönlich kennenzulernen. Nicht nur, um das Evangelium zu verkünden, sondern auch, um selber gestärkt zu werden durch die Geschwister in dieser Gemeinde. Und deswegen ist das auch für uns so wichtig, nicht unsere Versammlungen zu verlassen. Und da meine ich nicht nur den Gottesdienst mit. Ich meine damit die Bibelstunden, ich meine damit die Hauskreise, ich meine damit, wenn wir die Möglichkeiten jetzt zum gemeinsamen Essen am Auferstehungsfest haben und. Jede Gelegenheit, die sich bietet, mit Glaubensgeschwistern Gemeinschaft zu pflegen, in persönlichen Besuchen, ja in Telefonaten oder beim Chatten. Alles das ist Gemeinschaft in Christus, wenn Gläubige miteinander kommunizieren. Das ist alles Gemeinschaft in Christus. Und die Bibel, später im Hebräerbrief, wir haben ja auch da eine Predigtreihe drüber gehabt, warnt davor, verlasst eure Versammlungen nicht, sondern pflegt die Gemeinschaft, versucht wirklich Gemeinschaft zu haben, wo es nur geht. Das wird euch stärken, das wird euch trösten, das wird euch ermutigen, aber das wird euch auch ermahnen und zurechtweisen. Das alles ist ja eins und gehört einfach zusammen. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Als erstes brauchen wir den Herrn und sein Wort. Aber danach brauchen wir auch uns als Geschwister in Christus und wir brauchen die Gemeinschaft der Heiligen, um uns gegenseitig zu stärken und zu ermutigen, damit wir dann aus dieser Stärkung und Ermutigung heraus gemeinsam treu unseren Dienst ausführen können und darüber hinaus genauso treu mit dem uns anvertrauten geistlichen Gut in rechter Weise umzugehen. Amen. Ich möchte noch einmal eine Kleinigkeit sagen, vorhin zu Nick, zu seiner Aussage. Wenn es uns am Brot mangelt, dann brauchen wir nur Rallye anrufen, dann gibt es genügend Brot. Wisst ihr, das, was wir als Menschen tun können, das ist wichtig, dass unser Glaube auch mit Taten zusammenhängt. Na? Wenn jemand jetzt kommt und Nick kommt zu mir und sagt, tja Rallye, es ist soweit, wir haben zu Hause nur ein Stück Brot, gib mal Brot. Und ich würde dann sagen, weißt du Nick, ich werde dafür beten, dass jemand anders dir Brot gibt und ich gebe ihm nichts. Dann ist die Enttäuschung groß. Sondern es kommt darauf an, dass wir wirklich auch bereit sind, aktiv zu sein. Glaube ist wirklich Vertrauen, aber auch Aktivität. Es bringt jemandem nicht zu sagen, ich werde für dich beten, dass du was zu essen bekommst, wenn ich ihm nichts zu essen gebe, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Das Glaube muss aktiv sein. Und deswegen kann ich nur sagen, mit dem Brot, was der Herr Jesus getan hat, in Bezug darauf, was ich tun könnte oder irgendeiner von uns. Der hat das ja nicht nötig gehabt in der Bergpredigt. Dann sagt er, komm mal her, was habt ihr denn da? Ja, 2 Brote und 5 Fische. Bitte? Nochmal? Schön, dass ihr aufpasst. Es ist wichtig, dass ihr aufpasst. Ich neige ja dazu, manchmal so eine kleine Fangfrage zu stellen, um zu sehen, ob ihr auch alle noch dabei seid. Auf jeden Fall ist es so, dass der Herr Jesus am Ende, was er daraus gemacht hat, das wissen wir alle, 12 Körbe voll blieben über. Das heißt, der Herr gibt immer das Leben und volles Genüge. Und daran können wir immer auch wieder sehen, der Herr braucht uns ja nicht. Aber das Wenige, was wir haben, das nimmt er von uns und dann macht er daraus viel. Unglaublich viel. Mehr, als wir das je erwarten können. Und deswegen dürfen wir uns ihm anvertrauen. Und mit dem Wenigen, was du persönlich vielleicht auch in Bezug auf Verkündigung und Evangelisation tun kannst, das ist mehr als genug, weil der Herr wird es vermehren. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Heiland, wir sind immer wieder überwältigt von deinem Wort und von dieser Kraft, Herr, die aus deinem Wort ausgeht, Herr, für diese deutliche Rede, für die Ermutigung, für die Ausrüstung durch dein Wort, Herr. Und vor allem zeigst du auch immer auf, Herr, das Ergebnis in deinem Wort, wenn wir gehorsam sind. Und wenn wir nämlich genau das tun, was du uns aufträgst als treue Verwalter, welch großer Segen daraus entsteht. Nicht nur für uns persönlich, sondern auch für andere, Herr. Denn wir sind dein Bodenpersonal. Und so hilf uns bitte, Herr, dass es in unseren Herzen uns immer wieder zu einer wirklichen Ehre wird, dir zu dienen. Und dass wir es niemals als eine Last ansehen, Herr Jesus. Und so danke ich dir jetzt schon dafür, dass du mit deiner weltweiten Gemeinde der wahrhaft Gläubigen, aber auch mit dieser kleinen Versammlung hier vor Ort, aber auch mit jedem Einzelnen darin, Herr, zu deinem wunderbaren Endziel kommst. Denn du wirst in jedem von uns dein gutes Werk, das du begonnen hast, auch sicher zu Ende führen, bis auf den Tag deiner Wiederkunft.
Amen.